Ich werde mal kurz sortieren. Ja, wir machen weiter in der Wortbetrachtung von dem Johannesevangelium, Johannes 17. Wir schlagen dazu auf die Verse 20 bis 23. Johannes 17, 20 bis 23. Der Waldemar, Tim Waldemar, ich tue mir da immer schwer ein bisschen, der hat ja schon darauf hingewiesen, geht also heute um die Einheit des Leibes bzw. des Geistes. Und in diesen Versen hier betet er Jesus für die Einheit der Gläubigen, das heißt für die Einheit derer, die ihm nachfolgen, die ihm gehören. Also ist schon ein ziemlich umfassendes Thema. Ich bin da sehr betroffen auch aus der Vergangenheit. Also ich habe jetzt nicht an dem Thema erst heute gearbeitet. Also oft negativ betroffen gewesen, muss auch ehrlich sagen. Da waren nicht nur anderen alleine schuld, also ich auch beträchtlich, habe da auch beträchtliche Schuld auf mich geladen. Also von daher bin ich sehr betroffen. Vielleicht eine Vorbemerkung noch, wundert euch nicht, wenn ich also, die Gliederung wird ja verteilt oder ist verteilt, ich lasse da vielleicht auch hier und da einen Punkt aus, sage da gar nichts dazu oder auch zu manchen nur sehr wenig. Und vielleicht noch eins, wer dieses Skript haben will, der kann es gerne haben von mir, kann es bei mir melden. Ich schicke dem das zu per E-Mail oder gebe ihm das in Form von Papier, wer das will, wer keine E-Mail-Möglichkeit hat. Vielleicht als Einleitung 4 Fragen. Es gibt ja, das weiß wahrscheinlich fast jeder, eine Unmenge von Denominationen oder Benennungen, wie man sagt. In den USA soll es also extrem sein. Es gibt Gemeinden, die unterscheiden sich durch verschiedene Namen oder unterschiedliche Lehren oder Lehrpraxen oder Ordnungen. Die Fragen, ist die Existenz solcher Gruppen nicht an sich schon ein Widerspruch zur Bibel, zu dem, was das Wort sagt? Dann gibt uns die Bibel eigentlich ein Recht, Gemeinden Namen zu geben, wie Baptistengemeinde, ich will auch niemanden angreifen, wenn ich das aber jetzt mal so nenne, oder Brüderversammlung oder Pfingstgemeinde. Oder wieso kommen Menschen darauf, Kirchen oder Gemeinden sogar zu benennen nach irgendwelchen Gottesmännern? Lutherische Kirche oder Mennonitengemeinde. Oder, was wir zuletzt erst hatten, wie kommt es, dass Gläubige Anlass zum Streit, zu Trennungen nehmen wegen ihrer nationalen oder völkischen Herkunft? Das haben wir ja gerade aus der Ukraine gehört. Das Wort Gottes sagt uns, dass es nur eine Versammlung gibt, die Gemeinde des lebendigen Gottes, bestehend aus allen wahren Gläubigen, ob noch im Leibe oder schon außerhalb dessen, also beim Herrn, und oder auch wo sie sich auch immer örtlich befinden mögen. Sie gehören zu dieser Versammlung, zu diesem einen Leib. Der Leib ist einer, das haben wir auch schon gehört vorhin aus Epheser 4, der Leib ist nicht ein Zerteilter und es ist Gottes Werk. Die Verantwortung der Gläubigen ist, diese Einheit praktisch so weit wie möglich zu zeigen, darzustellen. Oder wie es in Epheser 4 heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren. Kannst du nochmal gerade lesen? Deine Übersetzung hat mir gefallen. Wie es da heißt, die Einheit des Geistes zu bewahren oder die Einheit, die der Geist gewirkt hat.
Bemüht euch sehr darum, die Einheit, die der Geist Gottes gewirkt hat,
ja, okay,
im Verbund des Friedens zu bewahren.
Ja. Also das ist auch kein Geheimnis, wenn ich sage, darin haben die Gläubigen zu allen Zeiten, ausgenommen vielleicht die Anfangszeit der Urgemeinde, darin haben alle Gläubigen weitestgehend versagt. Der Predigttext ab Vers 20 heißt zwar, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie in eins vollendet seien und auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast. Also zuerst geht es ausgehend von Vers 21, zum Vers 20 kommen wir auch, um die objektive Einheit des Leibes, jetzt schon von Gott gewirkt, unsichtbar, vollkommen. Und das zweite ist die praktische Darstellung dieser Einheit als Verantwortung der Gläubigen, jetzt in dieser Jetztzeit. Und das letzte ist die Vollendung der Einheit, wenn wir einmal hingelangen, wie es Psalm 73 sagt, am Ende Vers 24, glaube ich, und nach der Herrlichkeit wirst du mich aufnehmen, glaube ich, heißt es so. Wenn wir dahin gelangt sind, in die himmlische Herrlichkeit, wenn wir mit Christus vereinigt sind, nach der Entrückung, dann wird diese Einheit vollendet sein. Zuerst hier in Vers 20 bittet der Herr nur für die Jünger und auch für die späteren Generationen von Gläubigen. Also nicht für die Welt, beziehungsweise die Menschen der Welt. Die hat er natürlich auch im Sinn. Wenn wir aufgepasst haben, haben wir das ja hier gemerkt. Auf das die Welt glaube, Vers 21. Aber direkt hat er gebetet für die Gläubigen. Und alle Gläubigen, wie gesagt, das können wir auch aus diesem Wort hier entnehmen, haben den Auftrag, das Wort weiterzugeben, das Wort zu predigen, an nachfolgende Generationen weiterzugeben, seine Zeugen zu sein. Das ergibt sich auch aus dieser Aussage, welche durch ihr Wort an mich glauben. Das heißt, das Wort muss gepredigt werden und es wird gepredigt werden. Wenn ich oder wenn du das nicht bist, der das tut, der dem nachkommt, dann wird der Herr andere finden, die das tun. Wenn wir es nicht tun, ist es uns jedem Einzelnen zum Schaden. Ich komme schon zum Vers 21. Die objektive Einheit des Leibes. Das Gebet des Herrn Jesus zielte darauf ab, dass alle Gläubigen, dass die wahren Gläubigen, dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass sie in uns eins seien. Das ist ein gewaltiges Wort. Das müssen wir uns mal bewusst machen. Das machen uns viel zu wenig bewusst, was das heißt, überhaupt, was es heißt. Die vielen Zusagen dieses Wort gibt, was wir alles im Herrn sind, weißt du, welches unsere Stellung ist. Das lohnt sich mal, dem nachzuforschen. Also, dieses Gebet des Herrn, das hat angefangen, verwirklicht zu werden mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten und es geschieht fortgesetzt, wenn ein Mensch durch Bekehrung und Wiedergeburt in den Leib des Herrn eingefügt wird. 1. Korinther 12, Vers 12 bis 13 zum Beispiel, da wird es belegt, oder Epheser am Anfang, oder Epheser 2, 14 bis 22. Und das ist das, was Gott tut, beziehungsweise getan hat, und das ist unumkehrbar. Und damit ist die Bitte des Herrn Jesus an dieser Stelle völlig erhört. Alle wahren Gläubigen sind ihrer Stellung nach eins in Christus. Galater 3, 28. Alle, ihr seid alle einer in Christus, heißt dort. Egal wer es ist, auch wo, was ich vorhin ansprach, egal wo ihr herkommt, völkisch, national oder Hautfarbe, egal. Alle sind sie einer in Christus. Dieses Einssein und diese Einheit ist von Gott gewirkt und ist aber auch gleichzeitig unsichtbar. Aber diese Einheit, sie ist jetzt auch niemals zerstörbar und sie kann auch nicht beeinträchtigt werden durch irgendein Versagen eines Gläubigen. Wir können also durchaus sagen, wir sind der geistliche Christus, wobei Christus selbst das Haupt ist und die Gläubigen Glieder dieses Leibes sind. Und an allem, was er ist und an allem, was er am Kreuz errungen hat, was er erwirkt hat, haben wir teil. Er ist in uns und wir in ihm. Also diese objektive Einheit ist absolut vollkommen. Genauso wie wir als Kinder Gottes, als Gerechte vollkommen im Herrn Jesus sind. Wir müssen uns mal bewusst machen, was hier steht. Schauen wir uns mal an, wie der Herr das hier definiert hat, was ich schon jetzt zweimal gelesen habe. Vers 21, gleich wie du, ich in dir und du in mir. Also diese Einheit ist von derselben Qualität wie die zwischen dem Vater und dem Sohn. Und wenn wir das überlegen, da kommen wir jetzt gleich hin, zu der praktischen Darstellung dieser Einheit, jede praktische Darstellung, auch wenn wir uns noch so anstrengen, hier auf der Erde, kann nur unvollkommen sein. Geht gar nicht anders. Die kann niemals vollkommen sein, hier auf der Erde. Also, wir kommen zu diesem Punkt der Darstellung der praktischen Einheit. Also, solange wir noch hier auf der Erde sind, im Leibe dieses Fleisches, bleibt unsere Verantwortung, dass wir diese Einheit, die Gott gewirkt hat, bewahren sollen. Dieser Auftrag bleibt bestehen, dass wir das praktisch darstellen. Der Tim hat ja schon gelesen, diese Verse Epheser 4, 1 bis 3, da wird der Auftrag überdeutlich. Wir werden aufgefordert, alles zu tun, damit die Einheit des Geistes bewahrt wird oder praktisch dargestellt wird. Wie es heißt in Vers 2, mit aller Demut, kommen wir später noch drauf, und Sanftmut und Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, alles einsetzend, jeden Fleiß anwenden, alles dran setzen, die Einheit des Geistes zu bewahren oder die Einheit, die der Geist schon gewirkt hat, zu bewahren, in dem Bande des Friedens. Und in Epheser 4, 4 bis 6 wird gleich die Begründung mitgeliefert. Da ist ein Leib, ein Geist und, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. 1, 1, 1. Und nicht zerteilt. Und je nachdem, wie wir im Geiste wandeln oder auch nicht, wird diese praktische Einheit dargestellt oder auch nicht. Was ist das Ziel Gottes, was er damit verfolgt? Da heißt in dem Vers 21, auf das die Welt glaube. Unser Leben ist verborgen, heißt es im Kolosser 3, Vers 3. Euer Leben, ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Genauso ist auch, sprach ich ja vorhin schon an, diese Einheit, die Gott gewirkt hat, erstmal verborgen. Keiner sieht sie. Aber sie soll gezeigt werden, sie soll offenbar werden. Wenn die Welt glauben soll, muss sie vorher was gesehen haben. Das Wort selbst nehmen sie meistens nicht an. Sie müssen sehen. Und deshalb muss diese Einheit sichtbar dargestellt werden. Die Menschen sollen sagen, seht, welche Liebe sie untereinander haben. Das sollen sie sagen können. Der Herr Jesus betet, dass die Gläubige eins sein sollten, dass sie ihn oder auch das Wesen Gottes darstellen, dass das Wesen Gottes an ihnen gesehen wird. Und aufgrund dessen sollte die Welt glauben, dass der Vater ihn gesandt hat. Also die Welt um uns her, das hat manche vielleicht schon von euch erlebt, staunt bisweilen und bewundert das, wie wir miteinander umgehen. Das gibt's schon. Also ich will jetzt nicht alles negativ reden. Überhaupt nicht. Also es gibt schon großartige Dinge, die wir durchleben durften, erleben durften, wie Gott Gnade geschenkt hat, dass die Menschen um uns her das gesehen hat, was er tut unter uns. Wie wir als Geschwister miteinander umgehen. Oder das andere ist natürlich auch, das habe ich auch schon oft erlebt, dass sie sich daran stoßen, dass es sie befremdet, dass sie sich ärgern. Also so erging es mir mal, da kam mal ein, ich sag mal, keiner kennt ihn, ein etwas von der Herkunft her ein asozialer Bruder in den Hauskreis eine ganze Zeit lang. Und mein leiblicher Bruder hat das mitgekriegt. Was hat der darüber gelästert und geschimpft? Und hat sich darüber aufgeregt, dass ich mich oder wir uns für solche Leute einsetzen. Also unser Fleisch, das muss uns völlig klar sein, Römer 8, das ist völlig dagegen. Das fällt uns schwer bis oben hin, sowas zu tun oder unterwegs jemand mitzunehmen. Muss nicht ein Gläubiger sein, vielleicht der auch, ist mir auch schon passiert. Eine Frau, die Alkoholikerin war, wusste ich, und die war ein bisschen wirr im Geist und die hat da ein bisschen Gerüche von sich gegeben. Also es fällt schon unheimlich schwer. Das Fleisch ist in Feindschaft wider Gott. Das Fleisch vermag dem Willen Gottes niemals untertan zu sein. Römer 8, Vers 7. Wie sieht das jetzt aus? Das habe ich ja schon kurz erwähnt. In der Gemeinde Jesu heute oder auch in früheren Zeiten, in der Urgemeinde, war diese Darstellung der Einheit wirklich weit vorangeschritten, kann man sagen, aber es hat nicht lange angedauert. Selbst da hat es schon Probleme gegeben. Denken wir an Ananias und Sapphira, diese Begebenheit, oder Apostelgeschichte 6, wo dann die Diakone eingesetzt wurden und verschiedene andere Dinge. Die Jünger aber waren wirklich beieinander in Einmütigkeit und sie verharrten, wie es in Apostelgeschichte 2,42 heißt, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und da finden wir auch gleich ein Stück weit die Quelle ihrer Kraft. Wo kam diese Quelle her, wodurch sie das konnten? Und das hatte eine Unmenge positive Folgen. Bis dahin, dass es heißt, sogar sie hatten sogar Gunst bei dem Volke. Und die lebten so heilig, das gibt es auch an der Stelle, dass sich die Ungläubigen nicht getrauten, unter sie zu kommen, unter sie zu mischen. Fällt jetzt die Stelle gerade nicht ein. Also so inniglich war ihre Gemeinschaft und ihr Leben in aller Heiligkeit und Gottesfurcht. Und der Herr wirkte, der Herr aber tat hinzu, heißt es an mehreren Stellen. Weitere Gründe vielleicht für diese positive Entwicklung waren, dass bei den ersten Christen bei Weitem nicht dieser Wohlstand herrschte, wie er bei uns heute ist, und dass die ersten Gemeinden von Anfang an Verfolgung hatten. Und über die Jahrhunderte bis heute sehen wir das auch in der Geschichte der Gemeinde Jesu. Dort, wo große äußere Not war oder Verfolgung herrschte, wo Menschen in großem Leiden waren, in extremer existenzieller Bedrohung lebten, da rückten die Gläubigen zusammen. Und die Gemeinde Jesu wuchs und wächst dort am meisten. Denken wir an China zum Beispiel auch. Oder auch Nordkorea selbst. Manchmal auch den Eindruck, drängt sich zumindest auf, da hat man gar nicht so viel Zeit, sich mit Randthemen, mit Streitfragen und allem Möglichen zu beschäftigen. Der Fokus, wie man sagt, die Konzentration geht mehr auf die momentane Not und dass sie wirklich zum Herrn schrien wegen ihrer Not und zueinander standen, füreinander beteten, füreinander einstanden. Und im Verlauf der Jahrhunderte ist die Gemeinde Jesu in Bezug auf die Darstellung der praktischen Einheit immer schwächer geworden. Die Zersplitterung hat immer mehr zugenommen. Gründe für diese Zersplitterung, für diese Zerstrittenheit, diese Trennung sind weniger im Lehrmäßigen zu finden, also in Erkenntnisunterschieden zum Beispiel auch. Vielmehr ist das Miteinander und das Füreinander immer wieder zu einem negativen Gegeneinander ausgeartet. Einfach gesagt, man kommt nicht mehr miteinander aus, man ist lieblos zueinander. Oder da gibt's dominante, machtbesessene Brüder vielleicht, die alles beherrschen wollen. Eifersucht, Neid, Streit, viele Dinge, Spannungen, die aus unseren Unterschieden untereinander einfach hervorkommen. Rechthaberei. Man erträgt sich nicht. Man ist nicht bereit, sich zu vergeben. Wegen diesem Zustand, der eigentlich ein Bild des Jammers ist, sollten wir wirklich Buße tun. Wir müssen das Wort aus Jakobus 4, Vers 9 anwenden. Da steht: Seid niedergebeugt und trauert und weinet, euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Ich denke, da brauchen wir nicht auf die gesamte Gemeinde Jesu oder auf irgendwelche anderen Gemeinden zu gucken. Wir müssen auf uns selbst gucken. Irgendwo betrifft es auch uns selbst, mindestens ansatzweise. Vielleicht sehen wir auch an dieser Stelle mal, das sind ja noch ziemlich frisch in Erinnerung, das Vorbild von Nehemia, Nehemia 2, wo er sich für die Sünden des Volkes beugte, obwohl er selber eigentlich gar nicht betroffen war. Oder auch bei Daniel finden wir Ähnliches in Daniel 9. Die Frage ist jetzt, in welchem Rahmen, in welchem Wirkungskreis bewegen wir uns hier in unseren Bemühungen um Einheit? Wie sollen wir uns jetzt verhalten? Können wir irgendetwas an diesem negativen Zustand ändern oder zurückdrehen? In welchem Rahmen ist unser Wirken gefragt? Also wir können unmöglich das zurückdrehen, was sich über Jahrhunderte negativ entwickelt hat oder auch in den letzten Jahrzehnten. Und wir können und sollten aber alle Anstrengungen und Mühe darauf richten, und das sagt ja auch Epheser 4 in diesem Wort, befleißigt euch, dass dieser negative Trend in Form von Parteiung, Spaltung, Trennung nicht ausgehend von unserer Gemeinde sich fortsetzen kann. Ein weiterer Punkt will ich kurz streifen nur. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die auch die Ältesten die Leitung einer Gemeinde schaffen müssen und aufrechterhalten müssen, ohne die es mindestens schwerer wäre oder gar unmöglich wäre, praktische Einheit zu leben. Das erste ist, dafür zu sorgen, dass die Heiligen, wie es in Epheser 4 heißt, die nötige Zurüstung bekommen und Belehrung bekommen. Vielleicht auch eine Frage mal gestellt, wohin mit Lehrfragen oder bestehenden Differenzen zur offiziellen Lehrmeinung oder auch Praxis der Gemeinde. Manche bringen ja eine Vorprägung mit, die vorher schon in anderen Gemeinden waren oder Gemeinschaften. An manche von uns werden auch von außen durch Verbindungen zu anderen Gemeinden, zu Geschwistern aus anderen Gemeinden, andere Überzeugungen herangetragen. Oder es kommt einfach eine Lehrfrage in uns auf, aufgrund vom persönlichen Bibelstudium. Jeder persönlich, und dazu möchte ich ermutigen, kann hier auf die Ältesten zukommen. Und in Bibelstunden können auch solche Fragen gestellt werden, wenn der jeweilige Bruder nicht in der Lage ist, die zufriedenstellend zu beantworten, kann man immer noch zu den Ältesten auch gehen. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, innerhalb der Gemeinde so eine Art spezielles Forum einzurichten. Zum Beispiel, ich kenne das von anderen Gemeinden, da gibt es Fragestunden. Zum Beispiel einmal im Monat, sogar wöchentlich bei manchen. Oder auch spezielle Brüderzusammenkünfte. Da müssen natürlich bestimmte Grenzen gesetzt werden, in Form von Wachsamkeit, dass das Ganze nicht irgendwie entgleisen kann. Also man müsste da über Lehr- und Erkenntnisfragen reden können, einfach mit oder erfragen können, wie sich's verhält, mit dem Ziel, wirklich der Wahrheit näher zu kommen. Außerdem könnte es ja durchaus sein, dass auch eine Gemeinde in bestimmten Lehrfragen sich verändern könnte, plötzlich zu anderen Überzeugungen kommt. Also wir haben ja als Gemeinde nicht die Wahrheit gepachtet oder die Wahrheit in Stein gemeißelt. Ein letztes vielleicht dazu noch, aber da sind wir auch gut bestückt, denke ich, dass wir wirklich Älteste haben, die Acht haben auf die Lehre und auf die Gemeinde und eine funktionierende Gemeindezucht. Jetzt ist die Frage, wie verwirklichen wir das? In welcher Kraft? Also in Epheser 4 werden uns gerade auch gewisse Verhaltensweisen gezeigt, die zu einem würdigen Wandel entsprechend unserer Berufung führen sollen. Man könnte auch sagen, das sind Dinge des Einmaleins des Glaubens. Zum Beispiel, wie es da heißt, wir sollen die Einheit des Geistes bewahren. Ich will das auch jetzt nicht negativ reden, was vorhin gesagt wurde über die Freizeit, aber es ist eigentlich weniger eine große Kunst, in praktischer Einheit zu leben, sogar mit Geschwistern ein Herz und eine Seele zu sein, wenn wir uns ganz entspannt auf einer Freizeit wie der letzten für einige Tage, noch bei schönem Wetter, begegnen. Ich habe das schon ganz anders erlebt. Wir haben Freizeiten hinter uns, Zeltfreizeiten, da hat es die ganze Zeit geregnet. Da hat wirklich nur fast am Stück geregnet. Da sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Ich wollte es nur mal sagen. Oder wir sind vielleicht auf einer Glaubenskonferenz, haben viele von uns schon erlebt, zusammen mit Geschwistern aus anderen Gemeinden, überhaupt kein Problem. Wir sehen uns ja nur einmal im Jahr oder zweimal vielleicht. Mal für ein paar Stunden. Also in der Regel ist es eine wunderbare Gemeinschaft. Jede Harmonie. Selten, dass da ein Missklang ist. Wir zeigen uns nur von der Schokoladenseite. Normal. Und da gibt es keine Probleme. In der Regel. Aber jetzt kommen die Schwierigkeiten. Die beginnen spätestens dann, wenn wir wirklich in verbindlicher Gemeinschaft in einer Ortsgemeinde, ich sage das mal jetzt nicht falsch verstehen, zusammengepfercht sind. Wir können kaum ausweichen. Es gibt wenig Möglichkeiten. Wir begegnen uns immer wieder. Auch wenn es da Probleme gibt, wir gehen ein Stück aus dem Weg, aber wir sehen uns. Da gibt es schon Probleme. Und es ist auch keine Schwierigkeit, bei schönem Wetter Christ zu sein. Aber wenn ein Sturm im Leben ist, wie bei manch einem von uns, wo wirklich es abgeht, dann zeigt sich, wes Geistes wir sind. Ob wir wirklich die Kraft haben, hier zu bestehen, hier standzuhalten, hier nicht auszuflippen oder auf den Reiz, den mir der Bruder jetzt gerade gegeben hat, so einzugehen, dass es jetzt eine Explosion gibt, dass ein Streit ausbricht. Die Frage drängt sich aus, wie sollen wir das schaffen? Für manche ist es vielleicht wie die Quadratur des Kreises. Wie hatte mal der Fred Colvin gesagt bei der letzten Glaubenskonferenz in Rehe, um zum Gemeindebau ging, Gemeindebau, auch das hier, einer des Geistes zu bewahren, das ist wie wenn man ein Zelt aufstellen will und es bläst ein Orkan. Manchmal hat man den Eindruck. Also niemals klappt das aus eigener Anstrengung allein. Zumindest nicht auf Dauer. Vielleicht eine Zeit lang, mit aller Verbissenheit, allem Zusammenreißen. Aber jeder weiß aus eigener Erfahrung, wenn man sich so zusammenreißen muss, so beherrschen muss aus eigener Kraft, das ist alles andere als Freude. Das macht keinen Spaß. Da kann ich das wirklich nachvollziehen, was in 1. Johannes 5 steht. Meine Gebote sind nicht schwer. Aber da sind sie schwer. Unter Umständen schwer, wenn ich nur auf meine eigene Kraft setze, einseitig. Dann kommt es schlussendlich wieder zum Knallen, dass wir uns nicht ertragen können. Wir werden hart, wir lassen jede Güte, Mitleid, Vergebungsbereitschaft vermissen. Wir halten die Spannung nicht aus, die aus irgendwelchen Unterschiedlichkeiten kommen. Oder wir meinen sogar, wir hätten Mitverantwortung für Geschwister, die in bestimmte Verantwortung gesetzt sind. Das geht uns gar nichts an. Viel besser wäre es, wenn wir für diese beten würden. Zum Beispiel auch hier für die Ältesten. Also wir dürfen und sollten uns nichts vormachen. Die praktische Einheit ist ein dauernder Kampf, bei dem wir viele Niederlagen erleiden. In einem Lied heißt es, weiß nicht, ob das jetzt passend ist gerade, ein feste Burg ist unser Gott. Das ist mir so der zweite Vers ins Auge gestochen. Da heißt es, mit unserer Macht ist nichts getan, wir sind gar bald verloren. Wir müssen uns schon mit unserem Vermögen einbringen, was aber noch das Wenigste ist. Wir brauchen noch ein zweites, dass wir diese praktische Einheit auch leben können. Wir müssen geistlich gegründet sein oder anders ausgedrückt, wir müssen dahin kommen, dass wir im Geiste wandeln können oder erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir müssen gerüstet sein, wie es in Epheser 6 mal heißt, bevor der böse Tag kommt. Und wenn mich einer reizt, dann ist der böse Tag da. Wenn ich damit gerüstet bin, macht's patsch, 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 dann liegen wir am Boden, alle beide. So einfach ist es eigentlich. Also auch der Josh Meck hat ja auch darüber gesprochen, ist mir auch so hängen geblieben. Da ging es ja um Epheser 6, die ersten vier Verse, glaube ich, um Kindererziehung, genau dasselbe. Da kam er auch letztlich da drauf. Wenn wir nicht wirklich im Geist sind, im Geist, durch den Geist, Heiligen Geist erfüllt sind, haben wir keine Chance. Genauso, das fiel mir auch so ein, das ist so ein Bild aus dem Alten Testament auch, genauso gab Gott Gideon diesen gewaltigen Sieg über einen übermächtigen Feind. Richter 7, wer es nachlesen will. Obwohl er nun eine kleine Armee hatte, Gott hatte sie ja dezimiert auf 300 Mann. Er handelt im Vertrauen auf Gott und im Gehorsam gegen Gott und auch seine Männer, heißt es da, in Vers 21, Richter 7, 21, die waren am richtigen Platz, jeder an seiner Stelle rings um das Lager, der Midianiter, glaube ich, waren es. Und von daher, weil das so war, gab Gott ihnen den Sieg. Vielleicht ein paar konkrete Hilfen, Hinweise, Ermahnungen aus dem Wort Gottes. Da heißt es im 1. Korinther 1, Vers 10, ist mir so ins Auge gestochen. 1. Korinther 1, Vers 10, ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinne und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Das ist mir aufgefallen, dass ihr alle dasselbe redet. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber mir ist es so ins Auge gestochen. In Römer 15, Vers 6 gibt es eine Parallele, einmütig mit einem Munde reden. Also wir sind zwar in mancher Lehrfrage oder Lehrpraxis unterschiedlich, aber grundsätzlich sollten wir aber unter den Geschwistern vielleicht verschiedene Dinge gar nicht ansprechen. Muss doch gar nicht sein, manches. Zumindest nicht vor Schwachen. Überhaupt sollte nichts Unausgegorenes, wisst ihr, was es ist, Unausgegorenes? Stell dir vor, eine Frau, eine Mutter der Familie bringt jetzt ein Essen auf den Tisch, ist nur halb gar. Was passiert denn da? Wahrscheinlich kriegt man Bauchschmerzen vielleicht. Also irgendwie wird es einem vielleicht schlecht, das schmeckt zumindest nicht. Und sollen auch wir nichts, eigentlich im Allgemeinen, das hat man oft schon gehört, auch selbst in der Welt, dass man nichts Unausgegorenes unter die Leute bringt, vor allen Dingen auch unter Leute, die einem vielleicht untergeordnet sind, auch ein Chef einer Abteilung, dass er nicht von irgendwelchen Sachen redet, die überhaupt noch lange nicht entschieden sind. Das und das und das erwägt und die Leute kriegen schon Angst. Da sollen vielleicht 600 Leute entlassen werden, erwägt er von der Firma, ist mir passiert. Und das wird in Erwägung gezogen oder was auch immer in der Richtung. Da wird es einem Angst und Bange. Und so soll so eine Gemeinde erst recht nicht sein, dass wir irgendwelches unausgegorene Zeug bei den Geschwistern erwähnen. Auch untereinander. Dass sie nicht in Unsicherheit gebracht werden, dass ihr Glaube nicht niedergerissen wird. Oder sogar mit dem Ziel, die Geschwister auf unsere Seite zu ziehen. In Apostelgeschichte 20, 28 in der Kante steht mal, da redet Paulus zu den Ältesten von Ephesus, aus euch selber werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden werden und etliche hinter sich herziehen, so ähnlich wollen werden. Das betrifft das. Das soll nicht sein. Alle dasselbe reden, das ist schon ziemlich eng. Da kommen wir uns schon eingeengt vor. Aber es wird noch enger durch die Forderung von Paulus in Philipper 2, wo es da heißt, dass wir alle gleichgesinnt sein sollen. Auch hier in dem Vers wurde es ja angesprochen, in dem Vers 1. Korinther 1, 10, sondern dass ihr in demselben Sinne und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Also dass möglichst alle dahin streben, im Zusammenhang von Philipper 2 oder überhaupt vom Philipperbrief, diese Gesinnung zu haben, die auch in Christo Jesu war. Was war diese Gesinnung in den Hauptpunkten? Sie war Erniedrigung und Aufopferung. der sein Leben nicht liebte, der nicht wollte, dass die anderen ihm dienen, sondern er wollte dienen und sein Leben als Lösegeld geben für viele. Der Timotheus, der hatte diese Gesinnung, auch der Epaphroditus, wo es im weiteren Verlauf von Philipper 2 die Rede davon ist, der sein Leben wagte für den Paulus in dem Dienst, um des Werkes willen, war er dem Tode nahe gekommen. Und auch der Timotheus, wie gesagt, hatte diese Gesinnung, er war wirklich demütig. Anstatt sich selbst zu gefallen und sich bedienen zu lassen, suchte er nicht sich selbst oder das eigene, sondern er war, wie es heißt, von Herzen für das der anderen besorgt. Wenn wir diese gleiche Gesinnung, und da ist viel davon die Rede im Philipperbrief, gleichgesinnt, die gleiche Gesinnung, geht auf den Herrn Jesus zurück, hätten, dann würden wir trotz aller unserer Unterschiedlichkeit in der Persönlichkeit, in Meinungen, in Gaben, wir würden diese Unterschiedlichkeiten viel mehr einsetzen oder nutzen, um anderen noch mehr zu dienen, um ihr Wohl zu suchen, anstatt diese Unterschiedlichkeit zu nehmen als Anlass, dass wir uns voneinander abheben. Das ist ja in unserem Fleisch drin, haben wir schon mehr gehört. Wir sind ja ständig dabei, wenn wir jemanden sehen, wenn jemand über den Weg läuft, eine Glaubensschwester oder Bruder, wo wir uns hier unterscheiden. Was der da falsch macht, was ich anders mache und so weiter. Da sind wir ständig dabei. Das geht sofort ab. Dagegen geht es anzugehen. Dagegen gilt es anzugehen. Dann das Nächste vielleicht noch, was mir auch sehr wichtig ist, Rücksicht zu nehmen, sprach ich schon an, auf die Schwachen im Glauben, auferbauend wirken. Davon lesen wir in Römer 14 und 15 eine ganze Menge. Ich kann das jetzt unmöglich in der Kürze der Zeit hier bringen. Also die Bibelverse kann ich jetzt nicht zitieren. Römer 14 und 15, da geht es in Römer 14 im Umgang zwar mit Speisen und das Achthaben und Nicht-Achthaben auf bestimmte Tage, aber wir können die dortigen Anweisungen auch als einen Grundsatz verstehen, dass wir Schwache im Glauben nicht unnötig belasten sollen. Schon gar nicht mit zweifelhaften Fragen oder Streitfragen. Auch Römer 15 geht in die ähnliche Richtung. Da heißt es, dass wir, die Schwachen, uns nicht selbst gefallen sollen. Dann heißt es vielmehr, Vers 2, Römer 15, Vers 2, ein jeder von uns gefalle dem Nächsten zum Guten, zur Erbauung. Also gab es offensichtlich welche, die sich rücksichtslos verhielten, die anscheinend nur selbst groß rauskommen wollten, die Ehre für sich selber suchten. Und ich denke, dabei sind manche so in dieser Sackgasse drin, dass sie überhaupt nicht mehr bedenken, dass sie keinen Blick mehr dafür haben, dass dabei es den Schwachen an den Kragen geht, dass Schwache auf der Strecke bleiben können, zumindest. Also wir sollen nicht niederreißen und zerstören, sondern wir sind von Gott dazu bestimmt worden, auferbauend zu wirken. Vielleicht noch ganz paar praktische Dinge, was Dinge sind, die unter Umständen Konflikte, Probleme heraufbeschwören, negativ befördern oder verschlimmern können. Wir machen ja alle oft genug, mehr oder weniger, kleine oder größere Fehler, was Konflikte fördert, heraufbeschwört und so weiter. Denken wir mal nur an unsere Zunge, was über die Zunge geschrieben steht im Jakobusbrief. Die Zunge, das wird ja oft gesagt, spitze Zunge, verletzlich. Da steht ein kleines Feuer, welches einen großen Wald anzünden kann. Oder sie ist ein stetes Übel voll tödlichen Gifts. Und die kriegen wir auch nicht aus uns selbst mit unserer eigenen Kraft in den Griff. Unmöglich. Hier nur noch vielleicht eine kurze Auswahl. Es ist schon oft so, dass auch Geschwister Sympathie und Liebe verwechseln. Oder Sympathie an die Stelle von Liebe setzen. Daraus folgt dann eine ganze Menge Negatives. Indem ich mich zum Beispiel weigere, mit anderen zusammenzuarbeiten. Oder sie grundsätzlich ablehne, ihnen vielleicht nicht einmal zuhöre. Dafür bin ich vielleicht von der anderen Seite wieder ein Fan von irgendwelchen anderen Brüdern oder Geschwistern. Oder indem ich alles nur total überkritisch sehe. Habt ihr bestimmt schon oft gehört, für manche ist das Glas, das halbe, volle Glas, ist nicht halb voll, ist halb leer. Die sehen immer nur das Glas halb leer, immer negativ. Da mangelt es an Gnade und so bin ich unbarmherzig gegen andere und verurteile sie. Oder ich bin nicht zum Vergeben bereit. Oder ich versperre mich der Not, dem Mangel der Geschwister. 1. Johannes 3, 16 und 17. Wenn ich den Mangel sehe bei einem Bruder und komme da nicht hin und helfe dem, wenn ich es könnte, wo bleibt dann die Liebe Gottes in mir? Heißt das, sinngemäß zumindest. Das heißt, das ist zu meinem Schaden, das fördert auch nicht die Einheit. Oder ich schiebe vielleicht auch, wenn Probleme bestehen, manches auf die lange Bank oder verniedliche das aus Menschenfurcht oder Ansehen der Person. Und dann passiert ja auch noch was an der Stelle, dass wir dann uns oft Luft machen bei irgendwelchen anderen Geschwistern, über diese Probleme reden, die das gar nichts angeht. Die werden unnötig mit da hineingezogen. Oder wenn ich Vermittler einer Partei bin, das ist ein dicker Fehler, wenn ich Partei ergreife oder die andere Seite erst gar nicht anhöre. Niemals entsteht, wenn ein Streit da ist, ist bei dem Streit selten einer allein beteiligt gewesen. Da gehören in der Regel zwei dazu. Einer, der reizt, der provoziert mit irgendwas, und der andere, der darauf eingeht, ungeistlich eingeht. Vielleicht mal eine kleine Episode dazu. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, so einen Glaubensbruder, mit dem war ich öfters zusammen in Frankfurt zu der Mittagspause. Ich war ja noch ziemlich jung im Glauben damals auch. Und wenn ich irgendwas Ungereimtes vom Stapel gelassen habe oder ihn irgendwie gereizt habe oder sonstige Dinge gesagt habe, die nicht so ganz, wo einer normal vielleicht gereizt gewesen wäre, der hat einfach geschwiegen, der hat nichts gesagt. Da habe ich am Anfang wirklich Schwierigkeiten, allein damit habe ich mir lange Gedanken gemacht, warum schweigt er jetzt, warum sagt er keinen Ton? Irgendwann hat es Klick gemacht. Das ist vielleicht keine generelle Methode, aber auch eine. Ungewöhnlich vielleicht, ich weiß es nicht. Aber bei mir hat es gezündet, zumindest in unserer Verbindung. Ich komme mal zum Schluss fast. Die Einheit der Gläubigen nach ihrer Verherrlichung und Vereinigung mit Christus. In den Versen 22 bis 23 geht es also jetzt um die Einheit der Herrlichkeit bzw. ihre Vollendung. Und das ist die Einheit der Gläubigen nach ihrer Verherrlichung und Vereinigung mit dem Herrn Jesus. Dann wird alles Vollkommene und Bruchstückhafte ein Ende haben. Endgültig. In Vers 22 sagt uns zwar der Herr, dass er uns die Herrlichkeit schon gegeben hat, aber wir werden sie erst empfangen, wenn wir durch bzw. nach der Entrückung mit dem Herrn Jesus vereinigt worden sind. Kolosser 3, Vers 4, wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Und diese Herrlichkeit, die wird dann vor der Welt enthüllt werden, wenn der Herr Jesus mit den Seinen auf diese Erde kommen wird, wiederkommen wird, um sein Reich auf der Erde zu errichten. Dann wird die Welt, die vollendete Einheit des Vaters und des Sohnes, mit oder in den Seinen erkennen. Und die Welt wird auch erkennen, dass der Sohn Gottes uns so geliebt hat, wie Christus von Gott geliebt wurde. Wir kommen zum Schluss. Wir haben nun drei Hauptpunkte, die Einheit der Gemeinde betreffend betrachtet. In Vers 21 ging es um die objektive Einheit des Leibes. Sie ist jetzt schon durch Gott bewirkt. Sie ist unsichtbar, sie ist vollkommen, unveränderlich. In den Versen 22 bis 23 ging es um die Einheit in der Herrlichkeit beziehungsweise ihre Vollendung. Ja, an vielen der Stellen in der Bibel, nicht nur Epheser 4, werden wir aufgefordert, diese Einheit hier und heute auch praktisch zu leben und auf diese Weise soll diese Einheit der Gemeinde als Zeugnis vor der Welt gesehen werden. Die aber, ich sage es nochmal, wird immer unvollkommen und bruchstückhaft sein. Doch um dieser Verantwortung nachzukommen, sollten wir wirklich füreinander beten. In Römer 15, Vers 13 heißt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und allem Frieden im Glauben, damit ihr überreich seiet in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Paulus wünschte und betete dafür, dass der Gott der Hoffnung die Gläubigen erfülle mit aller Freude und allem Frieden im Glauben. Und wenn die Gläubigen dann wirklich überreich wären in dieser Hoffnung, würden sie womöglich gar keine Zeit mehr haben, sich mit Nebensächlichem oder Streitfragen aufzuhalten, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren, wirklich diese Gesinnung zu haben wie der Herr Jesus und vielmehr für die anderen zu sein, sich um die anderen zu drehen, auf das, was der anderen ist, zu schauen. Und wenn wir das alle täten, dann würde es uns ja alle wohlgehen, da wird uns kein Mangel sein, denke ich. Wenn wir uns alles so einsetzen, entsprechend den Gaben und der Kraft, die er uns geben will, ihm zu dienen, dann werden wir keinen Mangel haben. Und alles dran setzen, wie gesagt, mit allen im Frieden zu sein. Also nicht allein nur beten, das hört sich fromm an, sondern wir müssen auch, das ist zwar das Wenigere, aber das Wenige sollen wir einsetzen, um nach Frieden zu streben. Wir sollten nicht vergessen, wir brauchen dazu wirklich geistliche Grundlagen. Wir vermögen das nur aus der Kraft, die Gott darreicht. Ich denke, wir stehen da auf und beten. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir wollen dir sehr danken für alles, was du gewirkt hast, was Gott gewirkt hat, bezüglich der Einheit der Gemeinde. Sie ist unsichtbar, sie ist absolut vollkommen, aber du willst, dass sie auch gesehen wird, und wir bitten dich, dass du uns dazu Kraft geben möchtest aus der Höhe. Herr, Kraft durch den Heiligen Geist, wir bitten dich, dass du uns dazu anleiten möchtest jeden Tag, dass wir nach dir suchen, dass wir auch unser Zusammenkommen nicht versäumen. Herr, unter der Woche, Herr, hilf uns und gib uns dazu Kraft und einen Sinn dafür. Herr, wir bitten um ganz viel Gnade für das alles und bitten dich, dass auch dadurch dein Name verherrlicht wird und dass auch die Menschen um uns her erkennen, wer du wirklich bist, dass sie eine Sehnsucht bekommen nach dem, mit dem wir jetzt schon Frieden haben, in einem Frieden sind, den du gemacht hast durch das Blut deines Kreuzes. Schenk du doch Gnade dazu. Darum bitten wir dich. So segne auch diese kommende Woche in diesem Sinn. Wir bitten dich auch dazu um Gnade. Amen. Tim, wenn du nichts dagegen hast...